Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Luca Bortolani, Mitgründer und CEO des Startups Twiliner, und Vidar Vonarx, Leiter des Kompetenzzentrums Mobilität an der Hochschule Luzern. Sie sprechen über Subventionen im öffentlichen Verkehr, das negative Image von Bussen und die Effizienzsteigerung im Transportwesen. Die Fragen stellen Redaktor Fabian Gull und ich, Ronny Grob.
Also herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Macher und Denker, dem Podcast des Schweizer Monats. Heute bei uns zu Gast Luca Bortolani. Er ist Unternehmer, Gründer diverser Startups und CEO des Luxusbusunternehmens Twiliner. Dazu Professor Vidar Vonarx. Er ist Leiter des Kompetenzzentrums Mobilität an der Hochschule Luzern, wo er auch forscht und lehrt. Außerdem in der Runde Ronny Grob, Chefredaktor Schweizer Monat, und ich, Fabian Gull. Wir reden heute über Transport. Wie sind Sie hierher gekommen zu diesem Treffen, zu diesem Podcast?
Ja, hallo Fabian, hallo Ronny, hallo Vidar. Du hast es erwähnt, ich mache Busse. Oder wir möchten Busse machen. Kleine Korrektur hier, wir möchten keine Luxusbusse machen, sondern wir möchten komfortable Busse machen, in denen man liegen kann. Das soll eine Alternative werden zum Fliegen, weil wir denken, dass immer mehr Leute weniger fliegen möchten. Und es fehlen heute noch ein paar Alternativen. Und wir, Ronny, waren vor ein paar Wochen im Gespräch und hast mich eingeladen. Herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
Und heute nicht mit dem Bus angereist.
Heute noch mit dem Fahrrad.
Mit dem Fahrrad, Vidar.
Mit dem ÖV.
Mit dem ÖV. Sehr schön. Vidar, du leitest das Kompetenzzentrum Mobilität an der Hochschule Luzern. Mit was für Fragen befasst du dich dort?
Wir befassen uns mit Fragen, ob Sharing-Angebote, E-Bike-Sharing, eine Zukunft haben, ob die einen Beitrag zur Verkehrswende bieten können. Wir schauen, ob man mit neuen Pricing-Systemen, Halbtags Plus zum Beispiel, mehr Leute auf den ÖV bekommt. Oder wir schauen, ob die Verfügbarkeit von Parkplätzen einen Einfluss hat, ob die Leute mehr Auto fahren oder mehr den Langsamverkehr benutzen. Also eigentlich geht es um Verhaltensfragen und welche Variablen das Mobilitätsverhalten beeinflussen.
Wir werden noch darauf zurückkommen. Luca, du bist Unternehmer mit Herzblut, Serienunternehmer seit 15 Jahren oder mehr und bist jetzt mit einer neuen Firma, Twiliner, am Start. Das Busunternehmen, das bereits angesprochen wurde. Wie ist es dazu gekommen? Was ist das Spezielle daran? Oder wie bist du auf den Bus gekommen?
Ja, also ursprünglich bin ich eigentlich Volkswirt gelernt und habe mich aber immer für ökologische Probleme der Gesellschaft interessiert und auch immer in diesem Bereich gearbeitet, in meinem Berufsleben. Und vor ein paar Jahren, als ich mich selbstständig gemacht habe, stand ich am Punkt, dass ich ein Startup machen wollte. Also ich wollte wirklich Unternehmer werden und mir überlegt habe, wo drückt der Schuh am meisten. Und in ökologischen Themen ist das wirklich der Flugverkehr, zumindest in der Schweiz. Und so habe ich mir überlegt, was könnten Alternativen sein, andere Möglichkeiten, um den Flugverkehr zu reduzieren. Damals mit einer Geschäftspartnerin, Elisabeth Frey. Und so sind wir am weißen Tisch auf diese Lösung gekommen.
In aller Kürze, wie funktioniert das Geschäftsmodell? Man muss dazu sagen, dass es Twiliner noch nicht gibt, noch nicht auf dem Markt ist zurzeit.
Genau, also wir haben vor 3,5 Jahren begonnen, uns Gedanken zu machen, wie muss ein Nachtreisebus aussehen? Oder wir dachten, es ist zumindest eine Fortbewegungsmöglichkeit, die es heute noch nicht gibt, die eine Lücke füllen könnte. Und wir haben uns Gedanken gemacht, wie so ein Bus aussehen müsste, dass Leute das auch wirklich dem Flugzeug vorziehen würden. Und die Antwort der Leute war eigentlich klar. Sie meinten, es braucht einen Sitz, wie man ihn in der Business Class im Flugzeug kennt. Also ein Sitz, den man sehr bequem auch nutzen kann, aber auch aufrecht und dann bis zu einer flachen Liege, also als Bett nutzen kann. Und solche Sitze gibt es heute noch nicht, weil es gibt keine Rückhaltesysteme für liegende Passagiere. Und das war die erste große Herausforderung, das mussten wir lösen. Das haben wir gemeinsam mit der Berner Fachhochschule gemacht und sind jetzt nach 3 Jahren Entwicklungszeit am Punkt, wo wir diesen Sitz fertig gemacht haben, geprüft haben und er kann zugelassen werden, sodass wir im nächsten Jahr, anfangs 25, auf die Straße können mit den ersten Bussen.
Ja. Was sind die Schwierigkeiten ganz kurz bei der Konzipierung eines solchen Sitzes?
Sie liegen im Rückhaltesystem. Das Problem hier ist, wenn Leute angegurtet sind in Bussen und liegen, würden sie in einem Crashfall unter den Gurten durchrutschen und der Gurt bleibt dann hängen, entweder im Brustbereich oder im Halsbereich und gäbe schlimme Verletzungen. Und Airbag-Systeme kann man nicht nutzen, weil man kann nicht 21 oder 30 Airbags aufs Mal in einem Bus explodieren lassen, aus Druckgründen. Und Busse haben gar keine Sensoren für Airbags. Das heißt, wir mussten das ganz neu denken.
Und das hat in einer rund 3-jährigen Entwicklungsphase gemündet.
Ja, genau.
Ja. Wieder ist ganz allgemein gefragt, ist der Personentransport generell ein einträgliches Geschäft?
Das muss ich
verteilt
leider
auf die verschiedenen Verkehrsträger.
Das muss ich leider verneinen. Der Personentransport ist ein sehr dünnmarschiges Geschäft. Wenn man schaut, die Lufthansa-Gruppe mit x Milliarden Umsatz, mit ganz vielen Flugzeugen, ist, glaube ich, wenige Milliarden wert, 2 Milliarden wert. WhatsApp wurde mit 50 Mitarbeitern für 19 Milliarden an Facebook verkauft, weil eben die Margen sehr gering sind. Es gibt im Landverkehr wenige Anbieter, die Gewinne machen. Die Gewinne fallen schon an, aber nicht bei den Service-Anbietern, sondern eher bei den Produzenten. Also die Autohersteller, zum Beispiel Ferrari, macht sehr viel Gewinn. Manche Flugzeughersteller machen Gewinn, aber weniger die Anbieter. Die Leute sind sehr preissensitiv beim Reisen.
Wie sieht denn das aus bei euch? Was gehört euch? Gehören euch die Busse? Was gehört euch? Was gehört euch nicht?
Ja, du hast das Geschäftsmodell angesprochen vorher und ich glaube, hier ist der springende Punkt. Also wir werden kein Busbetreiber sein und es würden uns keine Busse gehören, wir werden auch keine Fahrer anstellen, sondern wir möchten, dass dieses Angebot über eine Plattform auf den Markt bringen. Das heißt, wir arbeiten mit Busunternehmen zusammen, die Busse besitzen und betreiben und die Strecken fahren, wie wir sie aufstellen, zu den Zeiten, die wir dann eingeben, und wir verkaufen eigentlich die Tickets. Das ist ein Geschäftsmodell, das von Flixbus sehr erfolgreich betrieben wird. Dort ein bisschen in einem anderen Bereich, also ein bisschen kürzerstreckig, auch schon Fernbus, aber kürzerstreckig und vor allem mit normalen Bussen. Unser Markt wird einfach in einem ganz anderen Kundensegment und hoffentlich auch so Erlebnis- oder Komfortsegment stattfinden.
Wie viel passen denn in einen Bus rein für Passagiere von euch und was für Strecken macht ihr?
Also die ersten Busse, die sind jetzt im Bau. Da bringen wir 21 Sitze rein. Da hat jeder Passagier einen Sitz, der 2 Meter lang ist, um wirklich ausgestreckt schlafen zu können und relativ breit, also nur 3 Sitze nebeneinander. Und wir werden die ersten Strecken zwischen Zürich und Barcelona und dann zwischen Zürich und Amsterdam betreiben. Mit Halt in Brüssel, Antwerpen, so Städte, in die man sonst nicht so einfach kommt, weder mit Zug noch Flug, beziehungsweise zu relativ hohen Preisen.
Beim Nachtzugverkehr ist halt die Frage immer, was machen die Busse während dem Tag? Das dämpft die Rentabilität sehr stark. Also wenn du jetzt von Zürich nach Barcelona fährst, dann ist der Bus dort, da kommt am Morgen an, sitzen dann die Fahrer herum bis zum Abend und fahren dann zurück.
Ja, genau. Also die sollten schlafen. Der Unterschied zu Nachtzügen ist, das Rollmaterial bzw. das Fahrzeug macht nicht so einen großen Kostenteil aus wie bei Nachtzügen. Das ist relativ gering. Unsere Kostentreiber sind die Fahrer. Macht etwa die Hälfte der Betriebskosten aus und die müssen sowieso ruhen nach einer Nachtfahrt. Das heißt, wenn der Bus dann irgendwo parkt und wartet, dann ist das nicht, wird es uns wenig Kosten verursachen. Das ist nicht unser Problem.
Also Twiliner ist eigentlich eine Idee und eine Plattform in erster Linie.
Genau, Twiliner ist ja relativ viel. Es ist manchmal schwierig, dass wir es uns so einschränken. Also wir sind eine Idee, eine Vision auch, dass wir den Bodenverkehr wieder fördern. Wir verstehen uns auch als neue Art des Reisens, das wirklich komfortabel sein soll und mit einfachen Buchungsabläufen und auch in einem Ökosystem. Also wir möchten die Leute zu Hotels bringen beispielsweise, wo sie vielleicht auch ein Zimmer beziehen können und nicht einfach irgendwo auf einem Parkplatz dann rausgeworfen werden. Alles Vision, nicht gerade ganz einfach umzusetzen am Anfang. Und dann ist es natürlich als Geschäftsmodell eine Plattform.
Wieder, aber überzeugt dich das? Würdest du in so eine Firma einsteigen, investieren?
Also zuerst, ich habe großen Respekt vor unternehmerischer Tätigkeit. Ich glaube, jetzt, was du schon angetönt hast, ein bisschen selber, die Einschränkung des Geschäftsmodells ist eine Challenge. Also so eine Plattform zu bauen, ist natürlich IT, braucht viel IT-Know-how. Dann Plattformen, das weiß man, winner takes it all. Also jetzt, Flixbus ist bekannt, da gehen die Leute hin, aber Twiliner kennt keiner. Warum soll ein Busanbieter bei euch mitmachen, wenn du das Risiko an ihn weitergeben willst, dass er dann seine Busse füllt? Oder du bezahlst ihm einen Fixbetrag, aber dann hast du das Risiko, und dann ist die Frage, hast du genug Geld, das zu machen? Das heißt, ich frage an dich vielleicht zurück, warum fokussiert ihr euch hier auf die Sitze und sagt, da kann man am meisten Geld machen. Ihr verkauft das an wer auch immer das will, und dann hättet ihr ein einfaches Geschäftsmodell.
Ja, du bringst viele spannende Punkte. Also vielleicht von Anfang an. Die IT-Seite ist bei uns nicht so kompliziert, weil es gibt Software-as-a-Service-Programme, die da im Hintergrund abwickeln können, die wir einfach wirklich dann pro Ticket zahlen wir eine Kommission. Also das müssen wir nicht selber entwickeln. Darin wickeln wir das Flottenmanagement und auch die Buchungen ab. Dann the winner takes it all ist auch ein wichtiger Aspekt. Das ist diese Netzwerkökonomie, oder, die man eigentlich aus der Software-Welt kennt, aber jetzt auch Flixbus beispielsweise so erfolgreich macht. Und da sehen wir nicht eine Gefahr, sondern unsere Chance. Weil in diesem Nachtbereich, im komfortablen Reisebus, haben wir ein Monopol, weil keiner anderer hat diesen Sitz. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, diese Netzwerkeffekte zu nutzen und groß zu werden und aufzubauen. Das ist dann auch eine Möglichkeit, um mögliche Konkurrenz daran zu hindern, in den Markt einzusteigen. Und dann, warum verkaufen wir nicht die Sitze? Eine lange, lange Diskussion bei uns intern. Beides wären spannende Geschäftsmodelle. Wir denken, es ist einfacher, Geld zu machen mit dem Busbetrieb, also mit den Sitzen. Sonst müssen wir ein Sitzhersteller werden oder ein IP-Lizenzgeschäft aufbauen. Und das hat auch seine eigenen Herausforderungen und vor allem dann recht geringe Margen.
So, Nachtbusse gibt es ja eigentlich vor allem in Asien. Also ich habe das von vielen Travelern gehört, in Thailand. Hast du die Idee auch von dort?
Ja, in Südamerika auch. Genau, in Asien und in Südamerika habe ich das schon vor 2 Jahrzehnten mal gemacht. Mit unterschiedlichen Erlebnissen. Südamerika wäre sehr gut, Asien war sehr eng. Und dort ist es sehr beliebt. Dort haben die Nachtbusse den Vorteil, dass sie weniger Sicherheitsstandards erfüllen müssen. Also da braucht es keine Sicherheitssysteme. Sie haben auch den Vorteil, dass es wird weniger geflogen, weniger Flughafen, weniger Züge. Also da ist der Bus ein Hauptreisemittel. Früher war es auch in Europa, Entschuldigung noch ganz kurz, in Europa gang und gäbe, aber seit gewissen Gesetzesänderungen eben nicht mehr, seit die Sicherheitsvorschriften verschärft wurden.
Ich glaube, wenn man eine Innovation herausbringt, spricht man auch von diesem Leap, also du musst einen Sprung machen ins Ungewisse. Und ich habe bei dir das Gefühl, ist bei eurem Geschäftsmodell, findest du genug Leute, die bereit sind, weiß ich, 200 Franken für die Reise zu bezahlen, wo man auch fliegen könnte, aus ökologischen Gründen,
das ist,
weil vielleicht der Bus ja nicht das gleiche Image hat wie die Bahn, also das ökologische Milieu, vielleicht ist sich nicht unbedingt zum Bus angezogen fühlt, eine Vermutung. Das ist, denke ich, das Ungewisse. Aber ich denke, gut, 20 Leute findest du vielleicht von Zürich nach Barcelona, das scheint mir auch naheliegend, aber ob es dann so ist, ich denke, das wäre jetzt für mich so ein bisschen das Ungewisse, was keiner sagen kann.
Ja.
Was meinst du dazu?
Es ist die große Frage, die Gretchenfrage. Unsere Überlegung ist, dass, also wir wissen, sehr viele Leute wollen weniger reisen. Sehr viele Firmen wollen ihren CO2-Fußabdruck senken. Sehr viele Reisebüros möchten das auch. Und deren CO2-Treiber sind die Flugreisen der Kunden. Also es gibt eigentlich viele Akteure im Markt, die ein Interesse haben an so einem Angebot. Auch die Privatreisenden. Dann ist die Frage, sind genug davon bereit, so viel zu bezahlen? Also irgendwie sagen wir mal 190, 200 Franken für einen Weg. Das werden wir herausfinden. Heute reisen aber nach Barcelona beispielsweise, also zwischen Zürich und Barcelona, täglich etwa 2000 Leute. Das heißt, wenn wir den Bus mit 1% können wir den füllen. Und ich denke, ja, wir schaffen es, 1% zu überzeugen, dass sie den Bus nehmen. Aber wie wir das genau schaffen, das wäre eigentlich fast meine Frage zurück. Was müssen wir machen, dass wir es schaffen?
Ja, ich denke, die Einbindung in ein Netzwerk ist wahrscheinlich wichtig. Also eben, du hast es angesprochen, es gibt Geschäftsreisende, die haben heute wahrscheinlich oft Corporate-Verträge mit der Swiss. Dann hast du Reisegruppen, die über TUI auch schon irgendwie eingespurt sind. Das heißt, die Frage von diesen 2000 Leuten, wie viele sind jetzt da auf dem grünen Feld, die einfach irgendwas buchen können, und die müssen dann wissen, dass es euch gibt. Ich denke, wenn es über klassisches Marketing, Social Media, und versuchen, möglichst in ein gutes Netzwerk hereinzukommen, dass die Akquisekosten pro Kunde möglichst tief sind. Aber das ist sicher eine Challenge.
Ja. Jetzt sind wir bereits beim Markteintritt und darüber hinaus. Ich möchte gerne noch einen Schritt zurückgehen. Was waren in deiner bisherigen Tätigkeit bei Twiliner, was waren da die großen Herausforderungen? Stolpersteine auch vielleicht?
Zwei hauptsächlich. Der erste ist regulatorischer Art. Also im Straßenverkehr gilt eigentlich der Grundsatz, dass nur erlaubt ist, was zugelassen ist. Bei dem Rest der Gesellschaft ist es umgekehrt. Und Liegesitze oder diese Lösung, sie ist nicht geregelt, regulatorisch. Also in den einschlägigen Regulatorien wird das einfach nicht diskutiert. Es gibt keinen Weg oder keine Klarheit, wie man so Sitze testen muss, dass sie zugelassen werden können. Das heißt, Zulassungsbehörden konnten uns nicht sagen, wie wir den Sitz bauen müssen, dass sie ihn zulassen. Das heißt, wir mussten diesen Schritt machen und hier wirklich ins kalte Wasser wieder springen, oder? Also ins Risiko gehen. Wir mussten entwickeln und dann diskutieren, wer das Wasser hier zulassen könnte. Das war für uns nur möglich dank einer sehr großzügigen Förderung, die wir erhalten haben vom Migros-Pionierfonds, einer Stiftung vom Migros-Konzern, die das überhaupt möglich gemacht hat, dass wir da Saläre zahlen konnten und Forschung zahlen konnten für sowas.
Auch InnoSwiss hat euch unterstützt.
Auch InnoSwiss hat uns unterstützt, richtig, ja.
Staatliche Innovationsförderorganisation.
Ja, genau, auch sehr wichtig. Die haben hauptsächlich die Zusammenarbeit mit der Berner Fachhochschule unterstützt. Und die zweite große Herausforderung ist die Finanzierung. Also wie du es schon erwähnt hast, es gibt viele Unsicherheiten in diesem Geschäft. Wie groß ist der Markt und die Zahlungsbereitschaft? Und dann die Konkurrenz ist da und die Margen sind generell tief. Da ist es nicht so einfach, Leute zu überzeugen, dass sie investieren sollen. Vor allem ist im Moment jetzt auch in den letzten Monaten oder Jahren die Lage relativ schwierig für Startups, um an Finanzierung zu kommen. Das hat uns sehr viel beschäftigt, diese beiden Themen.
Wie nachhaltig ist eigentlich Busfahren? Wie umweltfreundlich oder schädlich?
Ja, das ist ja der Grund, warum wir das Ganze machen. Busfahren ist eigentlich ein sehr nachhaltiges Verkehrsmittel. Wir haben das jetzt berechnet auf unsere Busse, die ja nur 21 Plätze haben, Doppelstöcker sind und mit Diesel fahren. Wo stehen wir dann? Wir haben das gemeinsam mit der MyClimate berechnet. Und wir sind immer noch um ein 4- bis 8-faches nachhaltiger als Fliegen. Also wir sind da im Bereich von Nachtzügen oder Tageszügen.
Ja.
Wieder, stimmt das, was er da erzählt?
Das kann ich bestätigen. Busreisen sind wirklich sehr ökologisch. Überraschenderweise sind sie in der Verkehrspolitik trotzdem ein bisschen das Schmuddelkind, nicht so gerne gesehen. Aber es hat wahrscheinlich mehr emotionale Gründe. Rein faktisch hast du völlig recht.
Und es hat auch begeisterte Kunden, also ich meine, all diese Nachtzugfans, die es gibt unter den Grünen und den Linken und auch anderswo, ist ja unglaublich. Und da gibt es natürlich auch noch ganz viele Leute mit Flugangst, die nicht fliegen können, nicht fliegen wollen. Für die ist das vielleicht auch eine Möglichkeit. Und für mich, was mich auch noch ein bisschen überzeugt, ist, eine Nacht im Hotel ist gespart, oder? Und man kommt ausgeschlafen an.
Ja,
was spricht denn dagegen? Vielleicht ist es ein bisschen gar positiv jetzt.
Ja, ich denke,
es müsste ja fast ein Erfolg werden.
Ich werde dir nichts dazu sagen. Das müssen andere sagen.
Vielleicht noch, die Frage ist, ja, wie groß ist das potenzielle Streckennetz? Also du musst ja am Abend einsteigen, nicht zu früh, also du willst nicht um 5 Uhr einsteigen, du willst nicht um 3 Uhr Nacht ankommen, das heißt, die Strecke muss jetzt irgendwie 10 Stunden gehen, und das heißt jetzt eben Barcelona wäre wahrscheinlich in dem Range drin, geht glaube ich 11 Stunden, habe ich mal nachgeschaut auf Google Maps. Vielleicht gibt es noch Kiel, Berlin vielleicht ein bisschen kurz, ich weiß es nicht genau. Das sind so ein bisschen die Herausforderungen, also das Potenzial an attraktiven Destinationen, wo du sagst, da gehen eben jeden Tag, du musst ja den Bus ausnutzen, jeden Tag kannst du da 20 Leute finden, ist vielleicht nicht so groß. Wenn du Zwischenhalte machst, also wenn du dann schon in Karlsruhe anhältst mitten in der Nacht, dann machen die anderen Leute auf, ist auch nicht so beliebt. Also das ist, denke ich, eine Challenge. Dann eben der Preis. Ich meine, ich habe gestern geschaut, Flixbus, Luzern-Kiel, 34 Franken. Bus eher ein Milieu von jungen Leuten, die dort mitfährt, jetzt, die sehr preissensibel sind. Das gibt's, das ist bewiesen. Die Challenge, die du hast, kannst du wohlhabendere Leute jetzt auf dieses Transportmittel locken mit deinem Sitz oder nicht? Das weiß ich nicht, wird man sehen.
Wieder, du hast vorhin erwähnt, dass der Bus eigentlich ein, vielleicht sagen wir, schlechtes Image hat. Ein zu schlechtes Image vielleicht. Du hast in einem früheren Leben einmal als Lobbyist gearbeitet. Was würdest du Luca empfehlen, um das Standing der Busindustrie zu verbessern?
Ja, ich denke, das teilweise schlechte Image der Busindustrie kommt noch von früher, also die pensionierten Fahrten da in Schwarzwald mit, wo man noch eine Wolldecke verkauft hat.
Die Kaffeefahrten.
Dann haben die Städte manchmal nicht so Freude. In Luzern eine große Diskussion mit den Chinesengruppen, die dann am Schwanenplatz die Innenstadt verstopfen. Das wird mit dem Bus assoziiert. Aber jetzt von der Effizienz her, 50 Leute, ein Bus ökologisch an einem Ort, ja, kann mit dem ÖV mithalten, absolut. Aber das ist halt historisch gewachsen. Der ÖV hat eigene Bahnhöfe, die Postauto haben schöne Hallen, das habt ihr nicht. Und dann regen sich die Leute auf, wenn du irgendwo anhalten musst, was dann für den Bus wieder negativ ist. Also ich glaube, als Lobbyist, ja, die Busindustrie, das versucht man auch, die muss versuchen, gewisse ÖV-Rechte zu bekommen, dass sie halt auch an diesen Haltestellen halten darf. Genau.
Themenwechsel. Luca, wie gehst du als Unternehmer mit, wir hoffen es nicht, aber wie gehst du mit Misserfolg um?
Misserfolge gibt es immer wieder. Zum Glück bis jetzt mit Twiliner noch keiner, der uns das Genick gekostet hat. Und ich glaube, es gehört dazu, wie auch Erfolge. Also darüber wegschauen und weitermachen.
Du hast ja zuvor auch schon diverse andere Startups gegründet, mitgegründet.
Ja, so viele waren es nicht, aber ja. Also genau, da war auch ein erfolgreiches darunter, das es heute noch gibt und das erfolgreich ist und das mich natürlich sehr freut. Und da gab es auch 2, 3 darunter, die es nicht mehr gibt. Mhm. Und da habe ich immer viel davon gelernt.
Zum Beispiel?
es gab zwei Unternehmen im Solarbereich, die ich mitgegründet habe. Das eine war wirklich zum falschen Zeitpunkt. Da war es mit der Förderung für Solaranlagen in der Schweiz sehr ungewiss. Und unter diesen Umständen wollte niemand in eine Solaranlage investieren. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, das ist, macht so keinen Spaß und ich kann mir auch keinen Lohn zahlen. Dann habe ich das wieder aufgegeben. Daraus ist was Neues entstanden. Also eine Tür geht zu und eine geht auf. Ich glaube, als Unternehmer muss man vielleicht ein bisschen offener sein für das, für diese Wege. Opportunistischer auch schauen als andere.
Die verschiedensten Verkehrsmittel werden in der Schweiz subventioniert. Täuscht der Eindruck, dass eigentlich fast alle außer das Auto subventioniert werden?
Ja,
oder ist das zu einfach formuliert?
Also, der öffentliche Verkehr wird insbesondere subventioniert. Die Kostenberechnung ist immer so eine Sache. Was bezieht man da in diese Rechnung ein? Also die direkten Kosten, die indirekten Kosten, Umweltkosten, Unfallkosten. Es ist sicher eine Tatsache, dass das Auto die Mehrheit der Kosten selber zahlt. Auch nicht ganz alle. Die Gemeindestraßen werden auch von den Gemeinden finanziert über öffentliche Steuermittel. Aber das Auto löst mehr Zahlungsbereitschaft aus bei den Kunden. Da sind die Leute zahlungsbereit. Beim ÖV sind sie das weniger. Und ist ein politischer Entscheid, weil man den Leuten das Autofahren nicht vermiesen kann, das ist politisch nicht akzeptiert, sagt man Second-Best-Lösung, wir fördern den ÖV, dass sie vielleicht ein paar umsteigen und dann die Straßen wieder entlasten. Das ist ein bisschen der Gedanke. Hat natürlich Folgeprobleme. Wir haben es gerade gestern gehört, Bundesrat Rösti hat da die 35 Millionen für den Nachtzug gestrichen. Das wäre für dich natürlich eigentlich noch gut, weil die vielen Subventionen im ÖV verhindern natürlich auch Innovation.
Also kurz zur Ergänzung, das waren vom Parlament schon beschlossene Subventionsleistungen, die Bundesrat Rösti nun gestrichen hat.
Ja, es war ein Verpflichtungskredit. Wann er dann den auslöst, kann der Bundesrat dann auch selber sagen, von dem her gesehen.
Das sind Good News für dich, Luca, oder hast du das mit Freude zur Kenntnis genommen?
Ja, habe ich nicht.
Nicht?
Weil, es gibt sicher für Twilight einen positiven Aspekt darin, nämlich ein Konkurrent weniger, der subventioniert wird, das ist richtig. Andererseits glaube ich, dass Twilight dann erfolgreich wird, wenn immer mehr Leute merken, es gibt auch Alternativen zum Fliegen. Und da zählt der Nachtzug natürlich als Meinungsbereiter sehr, sehr viel. Also wenn immer mehr Leute Nachtzug fahren wollen, weil es die auch gibt, wollen sie vielleicht auch in andere
dann
Städte.
Profitiert auch ihr potenziell davon.
Und ich glaube, dieser Markt von Leuten, die weniger fliegen wollen, die auf der Straße oder auf dem Boden bleiben wollen, der wächst.
Ich denke, es ist im Bereich Innovation im Verkehr so eine zweischneidige Sache. Es braucht teilweise Subventionen, um Dinge anzustoßen, dass eine Innovation aus der Nische herauskommt. Ich mache jetzt gerade viel Forschung im Bereich E-Bike-Sharing. Mhm. Das ist noch eine Nische. Ich glaube, 2% der Leute haben so ein Abo und die es haben, nur wenige brauchen es dann wirklich häufig. Das Problem ist jetzt eben Subvention, weil der ÖV 50% subventioniert ist im Durchschnitt. Da kann man eine Tageskarte kaufen für 10 Franken. Da kommst du mit dem Leimtrotti 2 Kilometer weit, dann hast du das aufgebraucht, weil die halt Vollkosten berechnen müssen. Also das heißt, der ÖV ist so günstig, dass die Privaten, Rufbusse, Sharing-Sachen, dass die Mühe haben, im freien Markt ihre Sachen hochzuziehen.
Ist nicht ein Problem, dass alles subventioniert wird? Also wenn ich kurz ausholen darf, ich habe gelesen im Tagesanzeiger vor circa einem Jahr, dass der Bund hat diese Zahlen veröffentlicht eigentlich, dass durch das Wegfallen von der Kerosinsteuern bei den Flugzeugen dem Staat 1,3 Milliarden entgehen, jährlich, in der Schweiz. Und Mehrwertsteuer zahlen Flüge auch nicht. Das heißt, da gehen nochmals etwa so viel. Ich habe einen kurzen Überschlagsrechnung gemacht, bin nochmals auf etwa 1,3 Milliarden gekommen. Also wir subventionieren den Flugverkehr mit etwa 2,6 Milliarden Franken jedes Jahr. Der ÖV, hast du gesagt, wird subventioniert. Die Straße wird wahrscheinlich auch subventioniert. Und wenn am Schluss einfach alles subventioniert wird, dann wird ja von allem viel zu viel angeboten und viel zu viel nachgefragt, das gar nicht mehr volkswirtschaftlich Sinn macht, oder?
Vielleicht darf ich kurz dazwischen. Ja, mich würde ebenfalls interessieren, wie du als Forscher generell zu Subventionen stehst. Sind sie für dich ein elegantes Lenkungsinstrument, ein notwendiges Übel? Sind sie Mittel zum Zweck oder bringen sie vor allem eins, nämlich Marktverzerrung? Wie stehst du dazu?
Ja, eigentlich sind Subventionen sich meistens schlecht. Es gibt ganz, ganz ausgesuchte Gründe, warum es Sinn machen kann. Aber jetzt, gut, der Airline-Bereich ist noch eine spezielle Sache. Da hat man internationale Abkommen, dass man Flüge, dass man das Kerosin nicht besteuert. Wäre auch schwierig, ist die fliegen eben aus der Schweiz raus. Mehrwertsteuer ist ja auch ein Export. Das heißt, kann man sagen, Mehrwertsteuer befreit. Die Leute fliegen aus der Schweiz heraus. Aber generell ist man jetzt einfach in dieser Subventionsschlaufe ein bisschen gefangen, weil das schon lange so ist. Das ist ja wie ein Supertanker, wenn der mal fährt, kann man den nicht mehr umsteuern. Also wenn man sagt, morgen kostet die SUP doppelt so viel, wäre das schwieriger.
Es fehlt nur der politische Wille, natürlich. Also Javier Milei in Argentinien kann das auch. Wieso sollen wir das nicht können?
Wie sähe eine, du sagtest, Subventionen sind meistens schlecht, wie sähe eine völlig subventionsbefreite Verkehrslandschaft in der Schweiz aus?
Du bist auch Ökonom, Luca, die Wunschvorstellung wäre Mobility Pricing, das wurde ja politisch oft schon diskutiert, dass man eigentlich immer genau das bezahlt, was die sozialen Kosten, die Reise auslöst. Das ist dann noch gestaffelt nach Reisezeitpunkt und welche Linie, also welche Strecke du fährst, je nachdem, wie viel halt die Nachfrage dort ist, dass die Auslastung der Kapazität optimiert wird. Die SUP ist dann nur zu 40% gefüllt, auch die Autobahnen sind nur zu ganz wenigen Zeitpunkten. Das Tag ist ja wirklich voll und sonst ist die teuerste Infrastruktur untergenutzter. Aber bei uns ist halt nicht wie in Argentinien, jetzt kann das Volk mitentscheiden und dann fragt sich jeder, ja, aber ich muss ja dann genau dann meine Kinder abholen und das will ich dann nicht, wenn dann...
Aber mal generell gefragt, hat die Schweiz nicht mit dem Wachstum, des Bevölkerungswachstums ein bisschen den Ausbau der Infrastruktur verschlafen? Also ich war jetzt eben in den USA, in Texas im Sommer, da sind sogar zwischen den entlegensten Ortschaften sind die Autobahnen doppelspurig und dann fährt man stundenlang auf Autobahnen, wo niemand ist und dann, wenn mal ein Lastwagen kommt, dann überholt man den und in der Schweiz stehe ich jeden Morgen im Stau. Also müsste man nicht einfach auch gerade in so einem reichen Land wie der Schweiz massiv die Infrastruktur ausbauen, natürlich wahrscheinlich auch im öffentlichen Verkehr.
Aber darf ich da kurz widersprechen? Dann würden ja noch mehr subventionieren und wieder noch mehr die Nachfrage anheizen. Braucht es nicht genau das Gegenteil? Allenfalls eben über Mobility Pricing einen Anreiz setzen, dass man weniger fährt, genau in die andere Richtung gehen. Dann haben wir überhaupt kein Infrastrukturproblem. Aber wenn wir alles subventionieren, dann logischerweise ist alles überfüllt, übernachgefragt.
Aber führt nicht Mobility Pricing dazu, dass einfach die fahren, die sich leisten können und alle anderen bleiben zu Hause oder fahren zu anderen Zeiten?
Das ist so, ich war mal in Oxford, nach London. Um 7 Uhr fuhren die Investmentbanker und dann kannst du als Student um 11 Uhr fahren.
Ja, der Student muss ja eh nicht dringend irgendwo hin.
Das ist ja richtig. Also ich bin auch ein bisschen deiner Meinung, als ich in der Schule war, kann ich mich erinnern, hatte, glaube ich, die Schweiz 6,7 Millionen Einwohner. Irgendwie habe ich die Zahl noch so im Kopf. Jetzt sind wir dann bald bei 10 Millionen. Und natürlich, die Autobahnen sind gleich geblieben. Jetzt Beispiel Amerika, eben da hat man viel Platz, dort sind dann die externen Kosten auch wieder tiefer, sagen wir, durch Landschaftsverschandelung, wenn dort eine ewige Einöde ist irgendwo in der Texas, dann ist es egal, wenn dann eine Spur mehr gemacht wird, aber das ist dann vielleicht am Vierwaldstättersee ein bisschen schade, wenn man da noch eine zweite Spur reinzieht. Also ich glaube, in einem dichten Land, wo man wenig Platz hat, ist natürlich der Raum knapper und teurer und daher müsste man schon auch auf der Spitzenglättungsthematik arbeiten.
Was heißt das?
Ja, eben, dass halt, ich meine, dass halt nicht alle zur gleichen Zeit reisen. Es ist, ich meine, du kannst auch nicht sagen, du nimmst jetzt einen Pass, gehst zum Flughafen Zürich und fliegst nach New York, jetzt.
Die Zahlungsbereitschaft muss einfach sehr hoch sein.
Ja, eben, das ist ja beim Auto auch so. Ja. Es arbeiten ja überhaupt nur, weiß ich, wie viele Prozent der Schweiz arbeiten, ist im Arbeitsleben, weiß ich, weniger als die Hälfte. Ja. Das heißt, es gibt viele Leute, die nicht wirklich müssen. Und das heißt, es gäbe schon Anpassungspotenzial. Aber das, wenn es halt nichts kostet, dann gehen halt alle genau, wenn es ihnen passt. Da. Ich glaube, man könnte da schon an der Effizienzschraube drehen und der Arbeitsmarkt würde da das wahrscheinlich korrigieren. Also wenn die Krankenschwester am Morgen unbedingt im Spital sein muss, dann bekommt sie dann halt mehr Lohn, weil das dann einberechnet ist. Aber der rennt man dann vielleicht eben nicht. Ja.
Die Schweiz ist ja bekannt für ihren herausragenden öffentlichen Verkehr, für ihr dichtes und leistungsfähiges Verkehrsnetz. Wo siehst du dennoch Verbesserungspotenzial oder gar Handlungsbedarf im Moment in der Schweiz?
Ja, so ein Trend ist, dass man sicher innerhalb der Städte wieder ein bisschen mehr für die Lebensqualität macht. Das will die Bevölkerung. Also da denke ich, man muss die komparativen Vorteile der Verkehrsmittel, sagt man der Wissenschaft, besser beachten. Also, im dichten Raum eher langsamen Verkehr fördern, eher öffentlichen Verkehr fördern, auch Fußverkehr als sehr wichtige Fortbewegungsart. Auf dem Land logischerweise ist das Auto unschlagbar. Man sollte eher multimodal sein, eben wegen den CO2-Emissionen. Also wenn ich zum Beispiel von Basel nach St. Gallen fahre und dann dort noch aufs Land, dann würde ich den CO2-Emissionen Zug nehmen, dann umsteigen aufs Auto, dass ich die meisten Kilometer in Zug mache. Das wären so Ansätze, um den ökologischen Fußabdruck zu senken und gleichzeitig die Verkehrsproblematik zu entschärfen.
Ja. Luca, du hast vorhin die Regulierung in der Schweiz angesprochen, die dir Kopfschmerzen bereitet hat bei der Entwicklung eures Sitzes. Zum Beispiel nun als bald europaweit tätiger Unternehmer. Wie stehst du eigentlich zu einem möglichen Rahmenabkommen mit der EU?
Oh, eine große Frage. Ich bin gerade ein bisschen überrascht von dieser Frage. Also, wir sind Teil des europäischen Marktes. Wir müssen das regeln. Mhm. Wir spüren beispielsweise jetzt als Startup sehr direkt, dass wir nicht im Horizon 2020 Programm sind. Und das hat uns auch schon jetzt Förderung zum Beispiel gekostet, weil die Schweizer Fördermittel, die waren für uns nicht zugänglich, weil es hieß, dass unser Benefit, unser Vorteil, den wir bringen, ökologisch und auch arbeitsplatztechnisch, großteils im Ausland ist und nicht in der Schweiz. Aber auf die europäischen Fördermittel haben wir als Schweizer Unternehmer keinen Zugang. Und ich wünschte, dass solche Verträge, dass wir da dabei sind. Ich denke, das ist, ja, das Gleiche ist wahrscheinlich mit anderen Themen, also Energie, Arbeit und so weiter. Aber ich sehe die Herausforderung, die es gibt in der Schweiz im Zusammenhang mit den Sozialleistungen, die in der Schweiz zugänglich sind und den Arbeitskräften, die hierher kommen könnten.
Wieder, es gibt ja auch im Verkehrsbereich im Zusammenhang mit den Beziehungen zur Europäischen Union diverse Verkehrsabkommen, Luftverkehrsabkommen, Landverkehrsabkommen. Wie ist es eigentlich darum bestellt? Besteht da dringender Bedarf, diese Verträge abzudaten? Oder läuft das mehr oder weniger reibungsfrei und zu hoffentlich gegenseitigem Nutzen momentan?
Meine Information ist, dass die momentan noch laufen, diese Abkommen. Das sind ja spezielle Abkommen, aber bei der Erneuerung versucht uns ab und zu, die EU Knebel in die Füße zu werfen. Also bei der Anerkennung von Zügen wird wird es nicht mehr automatisch akzeptiert, dass die Schweizer Zulassung auf die EU gilt. so, also eine Nadelstichpolitik, wie das auch im Finanzmarkt zu beobachten ist. Mhm. Dann gibt es Vorbehalte gegenüber unserer Wettbewerbspolitik. Also im EU-Raum muss man den Nahverkehr ausschreiben, den Regionalverkehr, auf das sich dann jeder melden kann. In der Schweiz vergeben wir ihn direkt. Also die S-Bahn Zürich müsste man ausschreiben, würde dann die Deutsche Bahn kommen und den anbieten. Das wollen wir in der Schweiz auch nicht. Und da, ja, das sind Diskussionen, auch internationale Züge, die durchfahren müssen. Ich bin ein bisschen gespalten. Teilweise haben wir auch Inputs erhalten von der EU, weil die in gewissen Teilen dann auch wieder freiheitlicher ist wie bei uns. Mhm. Also so etwas wie ein Kantonalbankensystem wäre in der EU verboten, wo die Kantone ihre eigenen Banken da hegen und pflegen. Es ist eine politische Frage, was einem da wichtig ist und was auch in der Schweiz mehrheitsfähig ist.
Ich glaube, in der ganzen Diskussion vergisst man auch ein bisschen, dass auch vor der Einführung für Personenfreizügigkeit Schweizer ab und zu im Ausland waren mit dem Zug und mit dem Bus und mit dem Flugzeug. Das hat alles auch irgendwie geklappt und man tut irgendwie so, als wenn man sich nicht einigen kann mit der EU, dass die Schweiz eine Insel wäre, die abgehängt wäre vom Rest der Welt. Also, das ist ja Unsinn, oder?
Nein, das bin ich absolut bei Hiro nicht. Ich kann mir vorstellen, wir haben den besten ÖV in der Schweiz und die Ausschreibungsthematik in den Ländern hat in Deutschland viel gebracht. Aber warum? Weil die Deutsche Bahn marode ist. Nach der Fusion mit der DDR-Bahn, da waren die am Boden. Die haben sich nicht mehr angestrengt. Wir haben andere Kontrollen. Wir haben eine direktdemokratische Kontrolle. Also wenn der ZVV nicht gut arbeitet, dann bekommt der Regierungsrat Probleme und der will wieder gewählt werden. Der schaut dann schon, dass es gut läuft. Ich bin nicht sicher, dass wir alles übernehmen müssen. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, wir machen es eigentlich gut. Es gibt kein Zwang, alles zu übernehmen vom Ausland. Es kann auch schlechter werden.
Aber es gibt einzelne Beispiele, wo man das spürt, jetzt, aber wir das spüren, dass unsere Gesetze nicht harmonisiert sind oder der Wirtschaftsraum nicht einrisst. Beispielsweise, wenn wir einen Sitz zu Testzwecken von Spanien nach Deutschland bringen, dann kostet uns das genau den Transport. Und wenn wir dann aber den noch über die Schweiz bringen, dann ist es ein Riesenaufwand mit Zollabwicklung. Was uns das kostet an Stunden und an Geld, ist nicht zu unterschätzen.
Wo werden die Sitze produziert?
Die werden jetzt in England, auch ein Desaster seit dem Brexit. Also ich glaube, es hat eher jetzt mit dem EWR zu tun, als wirklich mit dem Rahmenabkommen. Mhm. Aber wir spüren dann, wenn es unterschiedliche Regelungen gibt, wie das kostentreibend ist und bremsen kann. Ein anderes Beispiel ist die Konzessionierung von Strecken. Also als Schweizer Unternehmen dürfen wir, wenn wir jetzt Busse betreiben würden, nur in der Schweiz Leute einladen und wieder ausladen. Wir dürfen sie nicht in einem EU-Land einladen, beispielsweise in Lyon und dann in Barcelona wieder ausladen. Das darf nur ein Betreiber aus der EU. Der hingegen darf wieder nicht das in der Schweiz machen. Also beispielsweise in St. Gallen Leute einladen und in Bern ausladen. Das sogenannte Kabotageverbot. Und dass wir jetzt als Schweiz hier eigene Regeln haben, macht es einfach kompliziert.
Also es ist ein vermeintlich einfaches Geschäft, in dem ihr tätig sein werdet, Busreisen, aber mit doch unglaublich vielen Aspekten, Komponenten, Unwägbarkeiten, regulatorischen Einflüssen und so weiter.
Ja, das sowieso, aber das meine ich jetzt wirklich bezogen auf diesen eigenen Markt, den wir haben in der Schweiz.
Ich möchte vielleicht jetzt noch ein bisschen weg von der Politik und zurück zum Unternehmertum. An was arbeitest du gerade jetzt im Moment? Wo drückt der Schuh am meisten?
Jetzt ist gerade ein sehr aufregender Moment. Wir haben 3 Busse bestellt. Die sind in Produktion. Die müssen jetzt auch final geplant werden, dass das Look and Feel wirklich schön ist. Die Sitze werden jetzt zur Bestellung aufgegeben. Das ist sehr teuer im Moment. Wir schließen gerade eine Investorenrunde, auch in dem Moment, um eben diese Sitze finanzieren zu können. Und wir möchten dann eigentlich diesen Markteintritt oder diese Testphase, wie wir sie nennen, richtig planen.
Das heißt, du hast Ja. Du hast vorhin die Investorensuche als Schwierigkeit, als Herausforderung bezeichnet. Wie habt ihr das gelöst schlussendlich?
Es war unglaublich viel Arbeit, Investoren zu suchen und zu finden. Und wir haben auch sehr viel gelernt. Also wir haben gelernt, dass beispielsweise typische VCs, Venture Capital Firmen, wenig Interesse haben an einer Firma wie unser.
Mhm. Weshalb nicht?
Weil es gibt eine starke Hardware-Komponente, verbunden mit einem Service. Und das ist einfach, gibt es viele Unsicherheiten, viele offene Fragen. Hingegen bei Firmen im Mobilitätsbereich, also sogenannten strategischen Investoren oder auch privaten Investoren, Business Angels, mit Hintergrund Mobilität, treffen wir auf offene Türen. Das mussten wir lernen, da haben wir viele Fehler gemacht und jetzt können wir diese Runde schließen.
Mhm. Also, ja. Mhm. Sehr gut. Wir kommen langsam zum Schluss, in die Schlussrunde. Was haben wir noch vergessen, Vidar? Was möchtest du noch dringend loswerden?
Ich glaube, was Luca vorgesagt hat, ist für Europa, glaube ich, schon ein Pferdefuß. Das ist, der Binnenmarkt ist einfach nicht homogen und die Skalierung fällt den Europäern schwer. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund, warum wir so hinter Amerika zurückgefallen sind. Es ist unglaublich schwierig, jetzt schnell zu wachsen, weil du musst Linien konzessionieren, du musst irgendwo überall dich um anderen Regeln herumschlagen. Also nicht nur jetzt Schweiz, auch die europäischen Länder untereinander sind ja unterschiedlicher. Das hindert enorm die schnelle Verbreitung von solchen Geschäftsmodellen. Macht es für neue Startups schwierig in Europa.
Schlussfrage an euch. Wohin führt euch eure nächste Reise und mit welchem Verkehrsträger?
Also ich bin auch sehr gespannt, mal mit dem Bus von Luca mitzufahren und hoffe sehr, dass es funktioniert. Es wäre eine unglaublich tolle Innovation. Und ja, alles Dank. Gute. Ja.
Ja. Dankeschön. Persönlich, die Herbstferien stehen vor der Tür.
Ja, Menorca, vielleicht wenn der Bus gewesen wäre, wäre ich dann mit dem Bus und der Fähre.
Via Barcelona.
Let's see.
Und bei dir, Luca?
Bei mir geht es ins Tessin.
Sehr schön.
Mit? Ja, mit dem Zug. Ja.
Gut, also herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute euch beiden und bis zum nächsten Mal bei Macher und Denker.
Sehr vielen Dank.
Danke.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.